Willkommen bei einer neuen Folge von Let's Talk Guitar. Diesmal allerdings etwas anders, wie ihr mit Sicherheit merkt, denn der liebe Justin ist auf der NAMM. Da wird er bestimmt noch einiges zu berichten haben. Und heute bin ich mit unserem lieben Podcast-Kollegen, dem Robin, dabei.
Jawohl, finde ich super.
Servus,
wie geht's dir, Robin? Endlich können wir abnerden. Ja, super.
Endlich, ja.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut auf diese Folge, wo wir endlich mal über Technik abnerden können.
Ja, aber keine Spieltechnik diesmal tatsächlich.
Nee, tatsächlich nicht.
Mal was anderes.
Ja gut,
auf jeden sehr gut. Worüber reden wir denn heute, Robin?
Ja, erstmal, dir geht's ja hoffentlich auch gut.
Aber natürlich. Ja. Dich ja, mir geht's super.
Schlaflose Nächte, habe ich gehört, hattest du in letzter Zeit.
Ja, tatsächlich. Ja. Ich habe mich sehr stark mit dem FM9 auseinandergesetzt und bin immer noch dran und bin absolut happy, aber da kommen wir gleich dann noch zu.
Ah ja, also wenn da noch was kommt, dann bohre ich da gar nicht weiter nach. Ja, nee, unser Thema heute ist so ein bisschen digitales Setup in verschiedenen Umgebungen, haben wir uns ausgedacht als Thema. So. Und ja, für mich ist ja so ein Setup, also ich spiele ja meist nur zu Hause und weniger Proberaum oder so und schon gar nicht auf der Bühne. Und da dachte ich, wir könnten heute mal den Fabian ein bisschen ausquetschen, wie das sich eigentlich so verhält, ne? Was man mal beim Sound beachten muss, bei der Technik vielleicht. Also
ja.
in all diese Richtungen.
Eine Frage kurz an dich, Robin. Wie hast du denn damals so die Berührungspunkte gehabt? Hast du damals mit einem Röhrenverstärker angefangen oder wie war das bei dir?
Ja, ich hatte einen Hybrid-Röhrenverstärker, ein Marshall 8080 Wolfsdale.
Ach, mach witzig, ja. Genau denselben hatte ich auch.
Ja, und ich muss auch sagen, der war speziell. Also er war nicht so geil, aber man konnte viel damit machen. Und ja, ich habe natürlich zu Hause mal den geilen Sound gehabt, hat das bei mir zu Hause mal richtig schön eingestellt und den konnte man ja, dadurch, dass er Hybrid ist, konnte man den halt auch relativ leise ganz gut spielen. Ich hatte aber mal das Problem, im Proberaum kam der irgendwie gar nicht richtig durch. Mhm. Also die anderen Instrumente haben den quasi weggedrückt und dann braucht man immer was Lauteres. Das heißt, aber gut, bei mir war dann nichts Lauteres gekommen. Irgendwann mal ein Mesa, aber der war dann zu laut.
Mesa? Du hast einen Mesa gehabt? Ist ja geil.
Ja.
Was hast du denn für einen gehabt?
Ja, ist ja ein F40 oder sowas.
Ah, okay, nice.
Das ist so ein Vorgänger von den Mark-Geräten aus den 80ern.
Mhm. Ich hatte mal den Nomad. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, nee, Mesa, das ist, glaube ich, noch vor dem Nomad. Also. Mit einem mega geilen Lautsprecher drin, einem Blackhawk.
Oh ja, die sind sehr beliebt.
Der klang halt clean, mega geil. Mhm. Aber das Ding war halt nichts für zu Hause. Also da hatte ich wieder das andere Problem. Ja. Ne? Also 50 Watt Vollröhre. Damals waren halt auch so Geräte, die man zwischenschalten kann, einfach super teuer. Heute ist das immer noch so, aber nicht mehr so schlimm. Das waren so meine Anfänge mit Gitarren und Band und Bühne und ja, gibt's auch ein paar nette Stories. Vielleicht kommen wir irgendwann mal in irgendeinem Podcast dazu,
wie ich
Stromschläge bei einem Auftritt bekommen habe.
Oh ja.
Also
ja,
die ganze Band. Aber das ist eine Geschichte das muss erstmal richtig passen, dann können wir mal über Stromschläge bei Auftritten sprechen.
Ja. Eine Frage an dich, was würdest du denn heute, weil es gibt ja heute, das ist ja der Vorteil, es gibt ja so wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man sich verstärken kann, sei es zu Hause oder auf der Bühne. Was würdest du denn jetzt zum Beispiel einem Anfänger raten, der nicht weiß, was er tun soll, der jetzt gerade mal angefangen hat zu spielen und all diese Geräte auch irgendwie mal so mitbekommen hat und der kommt jetzt, sagen wir, du wärst Verkäufer und dann würde ich jetzt fragen, Robin, was kannst du mir empfehlen?
Also du musst dir auf jeden Fall den FM9 kaufen.
So, mal realistisch bleiben, ne?
Mal ein kleines Budget. Ja, und dann nach einer Woche gibst du das Ding wieder ab und hast keinen Bock mehr aufs Hobby. Nein, das auf keinen Fall. Nee, ich würde relativ klein denken. Also wenn der Geldbeutel klein ist oder so, würde ich wahrscheinlich so ein Mini-Amp-Dings nehmen, so ein, weiß nicht, Palma, MK, irgendwas, Plexi, Pedal-Dings, was ich halt irgendwo direkt an irgendeine Box anschließen kann. Sowas in der Art würde ich nehmen. Irgendwas ganz Einfaches, was einem schon so ein bisschen vom Sound gefällt, was auch clean gut klingt, wo man ein bisschen mit dem Gain spielen kann und wo man eigentlich erstmal ganz glücklich ist und wo man auch relativ guten und direkten Sound hat. Ne, weil, ja? Weil so Multi-Effekt-Geräte und sowas zum Anfang können einen, wenn man da zu tief reingeht, echt überfordern.
Bin ich kein großer Freund von, gerade am Anfang nicht, weil das Problem ist, am Anfang willst du ja erstmal überhaupt irgendwas spielen. So, wenn du da jetzt anfängst, hier zu suchen, da zu suchen. Und das Schlimme ist ja, wenn du anfängst, du hast ja ehrlich gesagt gar keine Ahnung von der Materie Sound. Du weißt gar nicht, worum geht's da eigentlich und vor allen Dingen, was willst du erreichen? Was brauchst du, um bestimmte Parameter halt? Das ist ja wirklich so eine riesen Lernkurve. Und ich bin eigentlich der Meinung, normalerweise, das ist natürlich der Idealfall, du würdest tatsächlich mit etwas anfangen, was auch sehr auf die Spielweise eingeht. Also am Anfang ein bisschen mehr, was nicht kompliziert ist. Also wirklich nur irgendwie eine Klangregelung, Bass, Middle, Treble, zwei Kanäle, einmal Clean, einmal Drive und was weiß ich, irgendeine Transistorkiste. Im Idealfall sogar tatsächlich ein kleines Röhrending. Ich sag auch warum.
Das kann man auch machen, ja.
Ich sag auch warum, weil ich glaube tatsächlich, es gibt da so ein paar Unterschiede digital-analog, die auf jeden Fall da sind. Darüber können wir nachher auch mal sprechen. Aber ich glaube, dass am Anfang super wichtig ist, einfach auch über die Dynamik des Spiels da was draus zu lernen. Weil das Ding ist halt, man kann ja auch viel mit Plugins arbeiten und Presets und so weiter und so fort. Aber man kriegt eigentlich kein richtiges Gespür, wie zum Beispiel es im Raum klingt. Ne? Das ist zum Beispiel die, lass uns doch mal über diese Situation sprechen, Thema, wie hört man sich ab? Ne? Wie fängt man an? Oder was für ein Setup kann man fahren? Lass uns da vielleicht mal verschiedene Szenarien durchgehen. Ja. Sagen wir der klassische Bedroom-Player. Ohne es negativ zu meinen.
Bedroom-Player.
Ja, es ist überhaupt nicht negativ gemeint. Nein, es ist ja cool. Es macht ja Spaß und darum geht's. Ja. So, aber jemand, der jetzt keinen Proberaum hat, keine Band, der einfach für sich zu Hause spielt, ne? Was würdest du da zum Beispiel so für ein Setup fahren oder was würdest du da machen? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja, um Gottes Willen. Ich meine, jeder kann sich, also als Einsteiger kann ich hingehen und mir einfach eine kleine Combo kaufen, weiß ich nicht, die schon viel kann. Meinetwegen auch mit ein paar Effekten drin, weiß ich so. Ich habe gehört, diese Katana-Dinger sind gar nicht so schlecht.
Ja.
Ne, für Einsteiger. Aber jetzt in meinem Fall ist das ja so, ich spiele meist halt über Boxen, also Monitorboxen hier und gar nicht mal über einen Verstärker. Und meist über VST-Plugins direkt und habe einfach ein Audio-Interface. So, das ist halt mein Setup, weil ich bin natürlich experimentierfreudig und ich mag aber auch verschiedene Gitarren-Sounds und die Feelings, die dadurch entstehen, wenn man bestimmte Sounds verwendet. Ne, deswegen auch diese alten Plexis oder so, die finde ich, klingen halt auch irgendwo geil, aber die kann man natürlich nicht unbedingt für Metal nutzen. Und das finde ich halt geil, da ist man halt so sehr flexibel. Als Einsteiger würde ich mir aber vorstellen, so das könnte dann irgendwo einen auch überfordern, weil man sich zu sehr auf den Sound konzentriert.
Was nicht von so dem viel man Sinn meist, macht, ne? Meist auch noch gar keine richtige Vorstellung hat. Und deswegen, ich glaube, das Problem, was viele auch haben, lass uns doch mal ein Stück vorspulen und sagen wir jemand, der jetzt nicht genau weiß, okay, was soll ich tun? Oder beziehungsweise jemand, der weiß, was er tun will. Und zwar sagt er, okay, ich möchte jetzt mal die digitale Welt ausprobieren. Ja. Er kommt aber aus der analogen Welt. Lass es mal so anfangen.
Das heißt, er kennt das
so, dass er seit, sagen wir mal, seit 15 Jahren im Proberaum seinen Marshall gespielt hat, laut mit der Band. So.
Ja.
Und er kauft sich jetzt, was auch immer es ist, sei es Tonex, sei es Fractal, sei es Quad Cortex, um schön hier Werbung zu machen für die Leute, kauft sich jetzt so ein Teil. Und was würdest du denken, passiert?
Ich glaube, dass als erstes wird erstmal eine Enttäuschung stattfinden, weil der Sound halt nicht so klingt wie aus einer Gitarrenbox heraus.
Also gutes Stichwort.
Dass die Bewegung in der Luft ist halt nicht so. Und es wird auf jeden Fall, wenn er vorher komplett analog gespielt hat, wird er das Gefühl haben, eine leichte Verzögerung drin zu haben. Also bei den digitalen Geräten hat man ja immer eine leichte Verzögerung.
Genau, lass uns darüber mal sprechen. Also die digitalen Geräte haben also immer Latenz. So eine, genau, Millisekunden halt. Ne? Gibt Leute, die spüren das sehr und es gibt Leute, die denken, dass die es fühlen. Das gibt's auch. Ja. Und ich sag mal, alles, was so unter, also ich weiß nicht, wie empfindlich du da bist.
Oh, weiß nicht, 10 vielleicht.
10 ja, Sekunden, 10 ist schon ordentlich, aber.
Ich merke den Tonex auf jeden Fall.
Ja, natürlich. Ja, also ich komme ja auch vom Röhrenamp und ich merke natürlich minimal was. Aber ist es so sehr, dass es mich stört? Eigentlich nicht.
Ne, ja. Aber es ist ungewohnt. Ne? Das wollte ich damit ausdrücken. Also wenn jemand so dieses direkte Spiel mit dem Lautsprecher oder es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wo er im Proberaum, wenn der Amp 3-4 Meter weit entfernt steht, hat der auch eine Latenz drin.
Genau. Also ein Meter, Prinzip, eine Millisekunde.
Ja, also ungefähr. Wenn er 7 Meter davon entfernt steht, ist er beim digitalen Gerät.
So ungefähr.
Also mal blöd gesagt. So,
ja, ne? Ja gut, aber ich sag mal, die meisten, die wir jetzt angesprochen haben, haben maximal 3 bis 5 Millisekunden Latenz. Das ist nicht wirklich viel.
Ne? Das Problem bei den digitalen Geräten, also wenn man jetzt nicht gerade ein Gerät benutzt, sondern zum Beispiel auch noch Pedale oder sowas dazwischen schaltet, dann kumulieren sich halt Latenzen.
Wenn es digitale Geräte sind.
Genau, wenn es digitale Geräte sind. Ne? Wo man aber beispielsweise beim Reverb meist gar nicht das Problem hat, weil der im Prinzip das Standardsignal durchlaufen lässt und den Hall zum Beispiel oben drauf legt. Im Prinzip, da merkt man das gar nicht. Aber bei Modulationseffekt merkt man es halt, ne, wenn die
da digital
erzeugt
werden. Und bei Delay ist es sowieso vollkommen egal.
Bei Delay hat man eben Delay. Ne? So nee, aber genau. das sind so diese Dinge, wenn man dann halt auf Multi-Effekt oder irgendwas setzt, da wird man schon mit konfrontiert, so ein bisschen. Mhm. Aber ich finde eigentlich, dass der größte Unterschied ist halt dieses Spielgefühl Gitarrenbox versus zum Beispiel Monitorboxen.
Genau, lass uns darüber mal sprechen, weil es gibt, ne,
das
gibt
ist
verschiedene,
halt ein Mega-Unterschied. Ja, halt, ne?
Es gibt verschiedene Setup-Möglichkeiten, die man fahren kann. Und die erste Erfahrung, die halt die meisten haben, die spielen dann halt über Studiomonitore. So, und wenn jetzt jemand aus der analogen Röhrenwelt kommt und noch nie im Studio war oder noch nie zu Hause irgendwie, du kannst ja auch deinen Röhrentopteil einschleusen mit einer Auxbox oder mit irgendeinem Cap-Loader und kannst es dann über die Boxen hören. So, wenn du diese Erfahrung hast, dann bist du das mehr oder weniger gewohnt, weil es ja im Grunde genommen genau das macht. Ne? Ja. Es ist quasi ein Signal, was hinterher dann durch eine IA, Impulse Response, was ist eine IA? Kannst du das erklären?
Ach, quasi ein virtueller Lautsprecher-Cap.
Genau, der abmikrofoniert ist.
So kann man das sagen, genau. Ein mikrofonierter Lautsprecher-Cap.
Perfekt, Capture. Genau, sehr gut.
Sehr schön.
Sehr, sehr gut. Und die Technologie gibt es übrigens schon extrem lange. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Ja, stimmt.
Die ist echt schon furchtbar lange unterwegs und mittlerweile auch wird eigentlich von allen benutzt, auch live. Es gibt kaum noch Leute, die ein Amp tatsächlich so abnehmen. Gibt immer noch Liebhaber, die das dann tatsächlich machen. Die spielen dann auch voll analog, das ist okay. Aber selbst das große Leute, wie, habe ich letztens noch gelesen, Scott Henderson zum Beispiel, Fusion-Ikone, der benutzt mittlerweile auch IRs. Der geht in seine Suhr Reactive Loadbox und von da aus speist er dann die IRs raus. Und der hat ein verdammt gutes Gehör und ist auch sehr pingelig. Und er sagt, er kann keinen Unterschied feststellen. Ne?
Ja, ich glaube, die Unterschiede, es ist egal, es muss einem einfach gefallen, was am Ende da rauskommt. Ne?
Guter Stichpunkt. Und das am wichtigsten, halt so, genau, man darf sich da nicht immer davon blenden lassen, ja, ich habe jetzt hier ein echtes Mikrofon, das ist dann viel dynamischer und hin und her. Also ich habe diese Experimente alle gemacht und muss wirklich sagen, mit der IA hatte ich immer einen besseren Sound, egal. Auch da gibt es verschiedene Hersteller und Geschmäcker und
ich finde es halt spannend, also was IRs angeht und man hat die Möglichkeit, damit so mit rumzuspielen. Es ist interessant, wie die Klangfärbung sich verändert von verschiedenen Amps. Und der eine klingt halt geil auf dem Lautsprecher, der andere halt nicht so. Also das hat man.
Es ist auch definitiv ein Rabbit Hole. Das ist zum Beispiel das Nächste, was passieren kann. Und ich finde da, ich sag mal so, wenn jemand jetzt zu mir kommen würde und sagt, er hat sich jetzt einen Tone-Ace gekauft oder eins von den anderen Dingern, würde ich erstmal sagen, pass auf, mach Folgendes, nimm dir 2 Wochen Zeit, spiel damit einfach erstmal nur rum, probier Presets aus, mach dich damit vertraut mit dem Gerät, einfach um erstmal so zu checken, was kann dich erwarten.
Genau. Ja,
weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, weil auch wenn viele jetzt sagen würden, ja, aber das verwirrt doch total das Ohr, das ist vollkommen okay am Anfang. Weil du musst dich ja erstmal so ein bisschen auch dran gewöhnen, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. So, wenn ich jetzt ein Jahr auf Tour gehe und ich spiele das mit einem Röhrenamp, dann werde ich wahrscheinlich etwas Schwierigkeiten haben, mich wieder an das Digitale zu gewöhnen, weil es halt eine andere Arbeitsweise ist. Es ist eine andere Haptik, eine andere Optik. Es fühlt sich total anders an beim Spielen. Es ist so. Es ist wesentlich direkter, ne? Vom Klang reden wir nicht, weil ich glaube, da sind wir mittlerweile so weit, dass man wirklich keinen richtigen Unterschied mehr wahrnimmt. Das ist, glaube ich, eher so eine Gefühlssache. Ne? Man muss nämlich aufpassen, dass man da nicht zu schnell mit den Augen hört.
Ja, über mir, ich denke mir immer so, kann ich mir überhaupt diesen Amp, den ich da als Capture
natürlich habe, nicht.
Könnte ich mir im Leben nicht leisten. Mhm. Also auch nicht so viele. Ne? Zum Beispiel, weiß ich, so ein Driftwood oder sowas für 3.000 Euro. Also das kauft man sich nicht einfach. Ne? Was ich allerdings bei richtigen Amps schön finde, ist halt die Haptik mit den Drehknöpfen. Mhm. Und du hast das Gefühl, du könntest das so für dein Ohr 100% einstellen. So, absolut. Aber das ist ja auch das, was du dann, ich sag mal, du machst im Proberaum oder zu Hause, machst du deinen Sound fertig.
Oh ja, da müssen wir auch
gleich mal reden. Genau. Mhm. Und dann hörst du diesen Sound, bist damit sehr zufrieden, hast das aufs Feinste mit deinem Amp eingestellt, gehst dann raus in eine andere Umgebung und denkst so, boah, das klingt wie Grütze, ne? Mhm. Das ist mir früher eigentlich immer passiert mit mal, also egal ob Multi, analog oder sonst was.
Da habe ich aber einen guten Trick. Da habe ich einen sehr guten Trick. Und zwar würde ich es immer so machen, wenn du Sounds für zu Hause einstellst. Ne? Also gerade mit digitalen Geräten ist das ja alles gar kein Problem. Du machst dir Presets. So. Und wenn du es zu Hause einstellst, stellst so ein, dass es für dich zu Hause super klingt, dass du Spaß hast. Alles super. So, und wenn du für den Proberaum Sound einstellen willst, entweder du bist sehr hörerfahren und weißt, worauf du dich verlassen kannst, oder du machst es so, und das empfehle ich auch, du musst mindestens eine Abhörlautstärke von 80 dB oder so haben, damit es realistisch ist.
Ja.
Na, und halt am besten sogar, wenn du die Möglichkeit hast, im Bandkontext. Das heißt, probier aus. Da können wir gleich auch noch über die verschiedenen Anbieter reden, wie zum Beispiel Capture-Technologie oder Modeling, was Vor- und Nachteile vielleicht sind bei dieser Geschichte. Und meine Erfahrung ist, dass das der beste Weg ist. Und jetzt kommt der Trick. Der Trick ist folgender: Wenn du das mit einem Sound gemacht hast, so, dann nimmst du den und checkst den in deinem Studio. Und ich wette mit dir, dass er in einem Studio wird er dir nicht gefallen. Das Ding ist aber, wenn du jetzt neue Sounds machen willst, dann passt du die einfach an. Mhm. Ungefähr. Ja, es gibt zum Beispiel sowas wie Frequenzanalyser. Das ist, ich bin kein Riesenfan davon, spannend. Das kann man aber benutzen. Das sind dann quasi, du siehst dann die Ausschläge.
Ja, Wellenform halt, ne?
Und kannst genau, dann halt sehen, exakt.
In welchen Bereichen dein Sound sich gerade
bewegt. Genau, dass du so ungefähr, weil es gibt halt gefährliche Frequenzen, sagen wir mal, weil wir haben auch noch einen Bassisten in der Band, wir haben auch noch Becken in der Band, ne? Also Schlagzeuger.
Die Bassdrum drückt auch einen Bassisten weg.
Ne? Bestimmte Frequenzen, das ist halt wichtig. Und das kann man aber schon mal ganz gut in den Griff kriegen, wenn man jetzt mit IRs arbeitet, indem man zum Beispiel einen High- und Low-Cut macht.
Ne? Ja, stimmt. Aber das unterstützen, glaube ich, nicht alle Geräte, ne? Direkt.
High-Low-Cut. Ja, doch. Das können eigentlich mittlerweile
echt? Alle. Kann der Tonex das? Habe ich noch nicht analysiert. Ich glaube, bei einem Tonex kannst du nur einladen.
Ja, stimmt. Du kannst, da müsstest du sie vorher
bearbeiten. Das fehlt so ein bisschen, diese Funktion. Ne? Mhm. Genau, du mit dem High- und Low-Cut kannst du ja dich im Prinzip von der Frequenz her herausarbeiten und dich aus den anderen Frequenzen, die du nicht beeinflussen willst, hervorheben, sozusagen.
Genau, weil die Gitarre ist halt ein Instrument, Mitten sind ganz wichtig. Und wenn man alleine leise spielt, sind Mitten nicht so geil.
Nee,
sind scheiße. Es klingt halt klobig, klumpig, irgendwie nicht schön.
Also mein 80-80-Trick war damals halt immer zu Hause, Bass voll rein.
Ja, genau.
Proberaum, Bass halt irgendwie, weiß ich nicht, auf ein Drittel oder so, 10 Uhr.
Ja.
Na, das war immer so das Ding.
Ja. Das ist sehr gefährlich. Ne? Sehr, sehr gefährlich. Da gibt es ja diese sogenannte, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Fletcher-Munsen-Kurve.
Ne? Ach, um Gottes Willen, jetzt wird's richtig nerdig.
Fletcher-Munsen-Kurve ist im Grunde genommen das subjektive Empfinden von Lautstärke. Ne? Das heißt, manche Töne bei niedrigen und hohen Frequenzen müssen, also dann lauter sein müssen. Heißt, dass wenn dein Gehör, also sobald es lauter wird, sobald es leise ist, hast du kein Gespür für die Höhen und für die Bässe. Ne? Und dann hast du halt ein Riesenproblem, weil die werden dann meistens halt, man stellt sich das meistens sehr gescoopt ein. Und wenn du das dann erhöhst, dann hast du halt extrem viel Bass und extrem viele Höhen. Und die wichtigste Frequenz, die wir ja brauchen zum Gitarre spielen, die Mitten sind dann halt weg.
Ja, ich habe die damals auch immer weggedreht, weil der Sound halt zu Hause geiler war, halt, wenn du die.
Ich gebe dir vollkommen recht, sonst klingt's halt topfig. Ne? Es klingt halt topfig.
Ja. Ne? Ja, das ist halt auch wirklich spannend, wenn du einen Bassspieler noch hast, der ist in anderen Frequenzen unterwegs, der kann das ja genauso einstellen und kann sich genauso dann in seine Frequenzen sichern, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, das ist etwas, was man im Bandkontext auf jeden Fall beachten sollte.
Genau, aber lass uns doch mal über die Situation sprechen, weil das ist auch eine wichtige, finde ich. Welche Möglichkeiten man hat überhaupt, wenn man jetzt so ein digitales Ding hat, nehmen wir mal den Helix oder Tonex oder das Fractal. Und wie verstärke ich mich denn überhaupt dann, um in der Band zu spielen? Gehen wir mal eine Situation durch, zum Beispiel In-Ear. Na, es gibt Bands, die spielen komplett In-Ear. Heißt, jeder hat seinen Kopfhörer und es läuft dann alles über die In-Ear-Monitoring-Geschichte und später geht's halt über die PA.
Na? Genau. Und der Vorteil bei In-Ear ist natürlich, das kannst du zu Hause auch nutzen, wenn du das möchtest.
Richtig, ja, ja.
Du kannst es im Proberaum nutzen und du kannst live genauso nutzen. Wenn einem das nichts ausmacht, ist das eigentlich die Lösung.
Ja, absolut.
Mir gefällt das überhaupt nicht, aber ich spiele auch nicht gerne mit Kopfhörern. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Also.
Viele Bands spielen mittlerweile komplett In-Ear. Da bin ich auch so geteilter Meinung. Ich spiele auch In-Ear, aber ich mache so ein Halb-In-Ear. Also ich hab In-Ear und ich habe ein normales Cabinet und kann mich dann gut hören. Und es kommt auch immer noch genug Druck von der Bühne. Also es ist schon so laut, dass es mit dem Schlagzeug mithalten kann. Und das finde ich persönlich ganz wichtig. Und
wie
so
ist das mit Latenz in dem Fall? Also du hast ja In-Ear hat eine andere Latenz als der Lautsprecher, der eine gewisse
Entfernung
hat.
Ja, absolut, natürlich.
Und hast du dann da so eine Überlagerung vielleicht? Oder merkt man das gar nicht so?
Es kommt drauf an, wie das Setup ist. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich hatte mal das Tonex und das Helix Effects benutzt. So, als ich die beiden Geräte, das sind dann insgesamt auch so 6-7 Millisekunden schon. Mhm. Und dann hast du noch ein In-Ear, das hat auch nochmal 3-4. Das war schon echt ein bisschen eng manchmal. Ne? Wenn du ein bisschen schnellere Sachen gespielt hast, ist nicht so besonders geil. Der Trick ist aber für mich persönlich, ich brauche meine Gitarre gar nicht so laut im Mix. Ich brauche eher die anderen. Ne? Das heißt, ich höre mich ja von draußen und habe mich so leise im Hintergrund. Ich kann mir meinen eigenen
Monitor-Mix machen. Hauptsache, du hörst dich.
Ja, genau. Hauptsache, man hört sich, genau. Und da ist auch eine Herausforderung, finde ich, dass man gerade bei diesen Impulsantworten aufpasst, dass man nicht nur eine nimmt, die jetzt über Kopfhörer gut klingt, ne? Die das alles schön, weil wir wissen ja, ich sag mal, E-Gitarre über Kopfhörer oder gerade diese kleinen Ohrhörer, je nachdem, was für ein In-Ear-Monitoring-System man hat, können schon sehr britzelig klingen. Ne?
Ja,
und wenn du da jetzt am Equalizer schraubst, bis es geil klingt über Kopfhörer, dann klingt es nach draußen, hast du nur noch Matsch. Ne?
Also sollte man auf dem Kopfhörer gucken, immer den idealen Sound für sich?
Nein. Ich sag mal so, natürlich ist es cool, wenn es ist immer so ein bisschen. Persönlich.
Kann man das nicht splitten, zum Beispiel, dass das eine Signal für dich aufgearbeitet in den Kopfhörer geht
und das andere in die PA? Wenn das das Gerät kann, kannst du das.
Das ist doch eigentlich die gute Lösung.
Das ist die Ideallösung. Natürlich, es können aber nicht alle Geräte. Du brauchst halt mehrere Outputs. Dann kannst du das natürlich routen, wenn du das so möchtest. Ja. Ne? Das geht auf jeden Fall.
Ne? Ja, sowas ist doch spannend.
Ja, total. Das macht dann auch richtig Spaß. Also ich bin super zufrieden mit der Lösung, dass halt wirklich noch was aus dem Raum kommt. Wären wir zum Beispiel lass uns noch das andere Szenario durchgehen. Es gibt auch, was man auch machen kann, sind sogenannte FA-FA-Monitore.
Also neutrale Gitarrenmonitore, wo dann das Signal draufkommt.
Ja, Flat Response.
Und ohne Flat Response sozusagen, wie eine Stereoanlage. Quasi.
Genau, exakt. Das sollen die können. Das kann aber kein Gerät richtig. Ne? Also es gibt immer Toleranzen. Ist auch völlig normal. Und habe ich auch mal probiert. Ist aber für mich ist es kein geiles Spielgefühl. Ne?
Bewegt sich da die Luft nicht ordentlich?
Nee, das klingt halt wie über einen PA-Speaker. Du musst halt. Ich finde, das fühlt sich einfach nicht gut an. Es fühlt sich auch nicht so gut an, als wenn du jetzt im Studio bei normaler Lautstärke spielst über die Studiomonitore. Das macht ja Spaß, das klingt auch gut. Na, aber du hast dann ja auch nur einen, ne? Und dann meistens ein 12er-Speaker oder so. Und ich finde, das ist nicht geil.
Es ja, gibt, gut, ich habe die noch nicht ausprobiert tatsächlich.
Es gibt ein paar Hersteller, die machen das sehr gut. Zum Beispiel Blue Amps gibt es. Die machen auch sehr gute Full Range. Aber das Ding ist, ich hatte auch mal so ein Riesenteil da. Es klingt immer irgendwie komisch für dich. Klingt immer irgendwie mikrofonisch. Und ist ja auch klar, weil es ist, man ist es gewohnt, eine Gitarrenbox zu hören. Und das ist ja im Grunde genommen auch wieder ein abgenommenes Signal. Was, das hörst genau. Du hörst das Mikrofonsignal. Und das klingt irgendwie nicht schön, finde ich.
Was ist, wenn du hingehst und einfach eine Gitarrenbox nimmst und da, ich sag mal, einen neutralen Verstärker dranhängst?
Genau, darüber
wollte ich. Wie verhält sich das?
Genau, darüber sprechen wir jetzt. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Habe ich auch ein paar Sachen ausprobiert. Ich mag zum Beispiel super gerne die günstigste Alternative tatsächlich. Du nimmst einen Class D Amp, ne? Zum Beispiel von einem sehr günstigen Hersteller, einer bekannten Brand.
Harley Davidson.
Harley Davidson, genau, da kennt der Justin sich auch mit aus. Genau. Und ist halt eine Class D Endstufe. Transistor. Liegt
bei 80 Euro, glaube ich, das Ding.
Liegt bei 80 Euro, ja, das genau.
Ist voll okay.
Super. Wenn du damit umgehen kannst, eine gute Box
hast. An was für einer Box hast du das dran?
Ich habe eine 2x12er Box tatsächlich.
2x12er?
2x12, ja. Ja, musst du schon haben, finde ich. Also ich, im Band-Kontext, ich finde 1x12er schwierig. Mhm. Geil für Clean-Sounds, aber alles, was drüber geht, ist nicht so.
Ja, ich stelle mir vor, so eine schöne Rackbox so im Arbeitszimmer, so 4x12 und dann
drückst du das Ding 4x12. Mal. Zeiten von 4x12 sind auf den normalen Bühnen, glaube ich, vorbei.
Ach also, komm, das muss doch gut aussehen, Mensch.
Es sieht geil aus, aber es ist einfach too much. Ne?
Nee, aber du schließt das an, hast aber dann durch die Box natürlich noch mal eine Färbung drin von dem Lautsprecher?
Nein. Pass auf, folgendes.
Das ist spannend.
Spannend. Ach, Moment, doch, sorry, natürlich, klar. Ich dachte, du wärst jetzt, sorry, ich war jetzt woanders.
Du hast ja eine Impulse-Response,
ja, natürlich.
Die geht an die Gitarrenbox über den Class D-Amp. Und du hast ja schon eine gefärbte Box quasi drin.
Nee, aufpassen. Dann kommt das Routing zustande. Das solltest du nicht tun. Das ist nicht geil. Ne?
Okay.
Weil es gibt ja, lass uns doch mal es gibt Captures und es gibt Modeling. Mhm. So. Fangen wir mal mit Modeling an, weil Modeling ist länger da. So, Modeling ist zum Beispiel Line 6, Fractal, Quad Cortex, die haben alle Modeling. So, und Modeling ist im Grunde genommen nichts anderes wie digital nachgebaute Amps.
Na? Genau.
So, und die brauchen natürlich auch, um zu klingen, brauchen die eine Box, also eine Impulsantwort, eine IA. Und jetzt gibt's aber die Möglichkeit, das zu umgehen. Der Trick ist ganz einfach. Du hast ja
also Routing. Die Impulse-Response, ein Signal hast du mit der Impulse-Response,
genau.
Die du konfiguriert hast. Und
sagen wir, das wäre Out 1, nur als Beispiel, das wäre Out 1. Ja. Und dann vor dem Cabinet machst du einfach eine Abzweigung, das kannst du digital über Preset oder Editor machen, gehst du quasi raus, das ist dann die Direktantwort. Das heißt, so wie jeder Gitarren-Amp klingen würde, ohne Box. Das klingt also meistens wie so ein
Impulse-Response, das Ganze?
Ja, natürlich, weil das Ding ist, ein Gitarrenverstärker, egal welcher, auch wenn er aus der analogen Welt kommt, braucht eine Gitarrenbox. Die Gitarrenbox ist ein Filter, ist wie ultra komplizierter oder weitgehender Equalizer, wenn du so willst. Aber nicht ein normaler Equalizer, sondern das sind sehr, 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 sehr viele Punkte, an denen da Messstellen sind. Und jeder Speaker hat so eine sogenannte Impedanzkurve und also eine Frequenzkurve. Und das gibt die Färbung für den jeweiligen Amp. Ne? Und wenn du das Signal halt abpasst, dann kannst du halt das gesamte Paket nehmen, ohne Box, und durch dein Class D schicken. Und dann gehst du halt über deine Gitarrenbox.
Mhm.
Ne? Mit Power Amp.
Okay, ja, genau. Das ist spannend, weil du sparst dir die Impulse-Response und machst einfach nur deine Verstärker
Simulation. Ich habe ja zwei Ausgänge. Also du hast ja einen, der geht zur Box, das höre ich im Raum. Und der andere Ausgang ist komplett derselbe Signalweg, aber mit Impulsantwort. Und der geht dann zum FOH.
Mhm.
Ne? Round of House und natürlich auch dann, das hörst du auch über deine In-Ears. Ah,
okay. Wie machst du denn das mit dem Tonex? Weil der hat ja nur einen Ausgang, oder? Ja. Ah nee, du hast ein externes Impulse-Response-Pedal wahrscheinlich dafür.
Exakt, weil anders wird's nicht gehen. Weil du, also gerade wenn wir beim Thema Tonex sind, da sind wir aber wieder beim Capturen. Lass uns nochmal zu Modeling zurückgehen, kurz.
Ah, okay.
Springen wir zu schnell. Sagen wir, du hast jetzt ein ein Fractal, weil es gerade aktuell ist. So, da hast du mehrere Ausgänge. Mhm. Auch beim Helix hast du das auch. Und du kannst dir da Signalwege selber erstellen. Und du fängst das Signal quasi ab, bevor es zum Cabinet geht, weil das Cabinet ist das letzte im Bunde, mhm, ne? Also die IA. Und kurz vorher fängst du es ab und das schickst du zum Beispiel zu Ausgang 1. So. Mhm. Und Ausgang 1 geht dann zu deinem Class D-Amp und das geht dann zur Box. Das heißt, was du im Raum hörst, ist das Signal ohne Cabinet. Mhm. Na, so. Und das andere Signal, Output 2, nenne ich es mal, ist quasi mit der Impulsantwort. Das geht dann halt ins Mischpult, zum Studio, zum Front of House oder wo auch immer.
Okay.
Genau. So hast du halt beide Geschichten. Und das ist für mich persönlich die beste Lösung. Weil du hast halt das Gefühl von einer richtigen Gitarrenbox im Raum und hast aber trotzdem perfekt abmikrofonierte IA über Kopfhörer und auf Front of House. Ja,
und der Mischer vorne freut sich darüber, weil er nicht viel total einstellen muss, ne?
Genau. Also ist quasi, die Box ist eigentlich nur ein Monitor für mich und für die Band, wenn du so willst. Ja, ja. Das Publikum kriegt zwar auch was mit und das finde ich halt auch besonders gut, weil ein bisschen Wumms geht auch immer auf die Bühne, ist ja völlig normal.
Ja, ja.
Und das sorgt für ein bisschen mehr Druck. Weil viele sagen immer, ja, digitale Amps haben keine Druck und hin und her. Es ist Quatsch, weil es hängt natürlich auch ein bisschen mit der PA zusammen. Aber, und jetzt kommt das andere, auch in der analogen Welt ist es so. Weil du hast eine Gitarrenbox, da kommt ein Mikrofon dran. Und wenn du eine scheiß PA hast, klingt's halt doof. Der Vorteil bei analog ist dann halt, was viele dann natürlich sehen, ist, die Gitarrenbox strahlt natürlich von der Bühne ab. Und wenn du nur in ihr spielst, hast du das nicht. Das heißt, der Druck ist so gesehen ein anderer. Da fehlt halt so in diesen Tiefmitten, das fehlt halt ein bisschen.
Okay. Hey Leute, Robin hier. Bevor wir loslegen, haben wir noch was ganz Besonderes für euch.
Genau, denn unser Partner Thomann unterstützt heute die Show und dafür einen mega fetten Dank.
Thomann feiert nämlich sein 70. Jubiläum und hat dazu eine spannende Dokumentation am Start.
In Behind the Passion geht's um die Geschichte hinter Europas größtem Händler für Musikinstrumente und Equipment.
Yes, sie zeigen, wie aus einem kleinen Dorf namens Treppendorf eine Erfolgsgeschichte wurde mit Hans Thomann und seinem Team im Mittelpunkt.
Was mich echt beeindruckt hat, es geht um die Leidenschaft für Musik und darum, wie sie Menschen verbindet und glücklich macht.
Wenn ihr Musik und Gitarre liebt, müsst ihr das unbedingt sehen.
Die komplette Doku gibt's jetzt auf dem YouTube-Kanal Thomann Music und ist seit dem 6. Dezember online.
Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Schaut rein, es lohnt sich.
Und jetzt geht's zurück in die Folge.
Das heißt aber, wenn du da so hybrid mit in ihr und einer Box arbeitest, ja, dann bewegst du dich da in zwei Welten und nimmst von beiden das Beste mit, sozusagen.
Ja, absolut. Es ist quasi ein Mix aus beiden. Eigentlich ist das ganz geil, weil wenn du die In-Ears im Ohr hast, wird ja draußen alles sehr dumpf, ne?
Ja,
so.
Das ist das Problem.
Trotzdem hast du halt da den Growl, die tiefen Mitten, und über die In-Ears hast du halt das Feinzeichnen. Du kannst genau hören, was du machst, und du hast halt die schönen Höhen, und das zusammen gemischt ist für mich ein geiler Mix. Das fühlt sich super an beim Spielen und klingt auch gut.
Klingt dein Impulse-Response ähnlich wie deine Box, die du hast?
Gute Frage und guter Stichpunkt. Ja, relativ ähnlich. Ah, ja, doch, doch. Ist jetzt keine
Geschmack, ne?
Das macht auch keinen Sinn, meiner Meinung nach, da irgendwie was völlig anderes zu nehmen. Obwohl, du kannst ja auch im Studio kannst ja auch verschiedene Boxenpaare miteinander mischen. Ich meine, im Endeffekt vermischt sich das und es klingt super. Ja. So meine Erfahrung. Aber Thema Impulse-Response-Antwort wollte ich auch was sagen. Wenn man jetzt live spielt, viele neigen dazu, sagen wir, du hast jetzt eine Band und du spielst irgendwie 20 Songs. Es macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, sich da irgendwie 15 verschiedene Amps digital draufzupacken, weil das Problem ist, das Ohr ist sowas von, also du machst den Sound damit kaputt, weil du verwirrst das Ohr. Den Mischer als allererstes, weil der weiß gar nicht mehr, was er einpegeln soll, weil die Frequenzen auf einmal völlig anders sind, weil eine Mesa-Box klingt völlig anders wie eine Deluxe-Reverb-Box oder wie eine Marshall 4x12. Da muss man super aufpassen. Und ich bin der Meinung, clean, verzerrt. Man kann clean vielleicht schauen, dass man eine andere Impulsantwort nimmt. Das ist noch relativ okay. Aber sobald es um verzerrte Sounds geht, tut euch einen Gefallen und nimmt nur eine IA für die verschiedenen Dinge.
Ja, das ist lustig, weil ich das automatisch so mache, weil ich gemerkt habe, eine ganz bestimmte Impulse-Response sagt mir am meisten zu. Und tatsächlich in den Clean Sounds habe ich eine etwas andere Variante genommen, aber mit ähnlichen Lautsprechern, die eingebaut sind.
Ich sag mal, wenn du jetzt von so Amps redest.
Mehr Transparenz halt, aber.
Ja, ja. Gerade, ich sag mal, das ist ja, wenn du schaust bei den Amps, zum Beispiel Mesa, Marshall, die sind bekannt dafür, mit 4x12 Boxen zu arbeiten. Ne? Wenn du jetzt cleaner Amps nimmst, die haben ja meistens ein 1x12er oder 2x12er, genau, ja, oder 4x10er. Das alleine schon, da merkt man auch, wie extrem wichtig so eine Impulsantwort ist, weil man kann ja mal Folgendes machen. Du nimmst dieselbe Impulsantwort und wählst mal 5 bis 10 verschiedene Marshall-Simulationen an. Und du wirst feststellen, der Unterschied ist nicht immer Tag und Nacht, ist manchmal sogar sehr ähnlich, sind dann so kleine Charaktere, die dir vielleicht mehr zusagen oder auch nicht.
Genau, das ist eher so auch im dynamischen Bereich, weil da jeder hat da ein bisschen andere Auffassung, wie es für einen klingen soll. Und das ist mir auch aufgefallen, weil man kriegt ja meist so bei diesen Capture Packs mehrere oder verschiedene Einstellungen mit. Na gut, wir waren jetzt bei Modeling.
Alles gut. Aber lass uns da doch den Drawback machen, dann gehen wir quasi jetzt zum Thema Capture.
Ja, also ich merke halt irgendwie so bei meinen Capturen, da habe ich halt natürlich welche, die mir besonders gefallen, gut klingen. Und wenn man dann aber, also deswegen, ich habe da so 2-3 Impulse-Responses, die mir gefallen und die nutze ich und höre ich einfach mal durch, wie die mit meinen Simulation ist es ja nicht, mit den Captures dann arbeitet. Und da kriegt man eigentlich ein relativ gutes Gefühl dafür. Weil ich denke mir mal, zu Hause hat ja auch nicht jeder 1000 Boxen stehen, selbst wenn er analog spielt. Der wird halt vielleicht mehrere Verstärker haben, aber wahrscheinlich dann irgendwie seltenerweise viele Boxen rumstehen haben.
Ne? Richtig, richtig.
Und das ist halt so ein Ding, für mich wäre das so, ich will da gar nicht so viel Auswahl haben. Also die mir gefallen haben, ist geil. Dieses Rabbit Hole, Gott sei Dank ist es bei mir nicht gekommen, weil ich relativ schnell gemerkt habe, was mir gefällt und was nicht. Na, da gibt's ja Balance, dann gibt's High Cut und Low Cut und es gibt ja schon gecuttete Impulse Responses für den Proberaum wahrscheinlich. Kann man übrigens auch selber basteln, wusstest du das?
Ja, natürlich.
Gibt ja Editoren für Impulse Responses, da kann man das reinladen, kann sich das so schön einstellen, wie man es braucht.
Dann bist du erst recht im Rabbit Hole.
Dann bist du echt im Rabbit Hole, aber in Bezug auf deine Proberaumsituation ist das halt spannend. Na gut, wenn du jetzt auf einer richtigen Box spielst, ja, dann wahrscheinlich eher nicht, weil du ja eh im Proberaum dann ohne Impulse Response spielst oder mit In-Ear. Ich weiß nicht, spielst du auch Proberaum In-Ear?
Wir spielen immer mit In-Ear. Ja, ja.
Boah, ist das Zucker, sowas hätte ich damals gern gehabt. Nee, wir hatten immer klirrende Ohren.
Ja, Moment, langsam. Also das machen wir auch erst seit 3 Jahren, glaube ich. Ja. 2,5 Jahre oder so. Wir haben vorher auch immer total laut gespielt. Und ja,
aber ich sag mal, in meiner Situation, wenn ich jetzt, würde jetzt mit Leuten zusammenspielen, wird es keine In-Ears geben, dann werde ich mit Impulse Responses oder halt mit einer Box oder so arbeiten. Ne? Aber da kann man halt auch, man kann das halt ein bisschen editieren. Ne, man kann sich das dann so anpassen, dass das mit den Frequenzen passt und so. Aber da muss man sich halt ein bisschen mit auseinandersetzen.
Und das Ding ist halt, dieser FA-FA-Situation, wenn du das halt machst. Mhm. Es gibt ja gute Sachen von Laney. Ich meine, Guthrie Govan ist damit auf Tour, benutzt die halt, um sich selber zu hören. Da wird's dann noch mal kritischer. Das hat auch einen Vorteil. Also es sind nicht nur Nachteile. Mhm. Ne? Der Vorteil ist, du kannst halt tatsächlich dann zumindestens. Also es fühlt sich anders an beim Spielen, das muss man direkt sagen, es ist einfach so. Aber du kannst halt, wenn du sagst, okay, hier habe ich einen Mesa-Amp, möchte ich mit einer Mesa Recto Rectifier 4x12er Box auch hören. Mhm. Das Problem ist, wenn du jetzt eine 1x oder 2x12er normales Cabinet hast, also einen normalen Speaker, man darf ja nicht vergessen, die Box hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie der Amp klingt. Genau, exakt. Das heißt, du bist da relativ eingeschränkt. Also ich bin da relativ eingeschränkt, was der Sound im Raum, was der ausmacht. Mhm. Ne? Weil natürlich gibt's da Unterschiede, aber die sind jetzt nicht so gravierend, als wenn ich jetzt am Rechner oder zu Hause bei Studiomonitore den Amp mit dem Mesa-Amp, mit dem Mesa-Cap höre und den Marshall-Amp in der 4x12 Basket-Weave TV-Box oder so. Das ist ein Unterschied. Das ist halt der Vorteil in der, sag mal, wenn du diese FA-FA-Schiene fährst. Ne? Ja, das gut. kannst du machen, aber da musst du auch erstmal gucken und ausprobieren, was funktioniert im Raum. Was klingt gut, welches Mikro und so weiter und so fort. Und ja, das ist schon Spielerei. Ich hatte am Ende, als ich das Setup gefahren habe, habe ich da auch mit so einem Typen zusammengearbeitet, der hat das ein bisschen versucht, so Amp in the Room mäßig zu machen. Ist ja nichts anderes wie Equalizer, ein bisschen schieben und hin und her. Mhm. Das klang auch echt gut, aber ich habe dann einmal wieder mein normales Cabinet probiert und habe sofort gemerkt, okay, so ist es, das funktioniert für mich viel besser.
Ja, ja, das ist halt aber auch das Ding, wenn man das für sich selber schon gefunden hat. Es ist so eine Findungsphase auf eine Art und Weise, ne? Ich muss sagen, dieses Testen von vielen Impulse Responses oder Amp Captures und sowas hat mich, ja, ich teste die aus und das, was, also von denen, die ich habe, gefallen mir halt dann ein paar. Dann mache ich mir da ein paar Sounds für fertig und das war's. Und ich merke am Ende aber, welche dieser Sounds, die ich mir fertig gemacht habe, nutze ich am meisten. Mit denen spiele ich auch. Und da ist es mittlerweile auch so, dass ich halt hingehe und mir dann davor zum Beispiel noch eine Overdrive packe, um das ein bisschen anzudicken und so. Und das reicht mir aus. Also theoretisch, wenn ich jetzt in einer Band-Situation mit irgendwelchen Leuten spielen würde, würde ich halt eher gucken, okay, ich habe hier meine drei Sounds, Clean, weiß ich, Drive und Heavy oder keine Ahnung was, gar nicht groß hin und her wechseln und würde dann halt meinen Sound fahren, ne? Wenn ich jetzt in einer Coverband, sieht das natürlich anders aus.
Da habe ich natürlich andere Möglichkeiten. Genau, wenn du jetzt wirklich Top 40 machst und du willst die Sound 1:1 bedienen, dann hast du natürlich mehr Möglichkeiten und das erfordert auch sehr viel Arbeit. Und da sollte man auch echt ein gutes Gehör haben, um die Dinge auch gut abzupassen. Und man sollte sich ein bisschen auskennen mit der Amp-Historie, was funktioniert da gut. Aber wenn du normal in deiner Band spielst, mit eigenen Songs vermutlich noch, man sollte dann nicht zu viel Spielerei mit verschiedenen. Genau. Du kannst mal ausprobieren vielleicht, das ist cool. Aber am Ende des Tages, gerade spätestens live, höchstens
ist ja nur Stress,
maximal oder? Zwei Amps oder nicht mehr, weil es verwirrt das Ohr.
Ja, es ist und mittlerweile das so, dass ich tatsächlich mehr Amp-Captures nehme und die auf dem Tonex-Pedal so schalte. Ich habe von dem Capture nehme ich meist immer einen Clean-Sound und dann wirklich einen Drive und einen Gain-Sound.
Ja,
und
super.
Mit den drei Dingern arbeite ich am Ende und schalte mir dann, wie ich Bock habe, halt, weiß ich nicht, noch einen Modulationseffekt rein oder so, ne? Aber ich habe halt nur drei Knöpfe. Und weniger ist mehr. manchmal ist weniger mehr.
Und da ist zum Beispiel auch so ein Ding, viele wissen dann ja nicht genau, wo die Reise hingehen soll. Und ich glaube, da kann das Digitale helfen. Es kann aber auch im Gegenteil, genau das Gegenteil bewirken.
Ja, das denke ich mir, ist aber auch bei vielen Leuten, die ganz noch am Anfang stehen, wenn die das direkt bekommen und dann versuchen, das Spielen damit auszugleichen, was der Sound so und so ist. Aber im Endeffekt ist ja dieses, also wie man selber in die Gitarre spielt, ist ausschlaggebend, wie am Ende die Soundformung ist. Und wenn man das noch nicht kann und nicht weiß, was passiert,
natürlich,
wenn ich eine Seite so und so ziehe oder was auch immer, dann ist das super schwierig. Also als Anfänger würde ich das, glaube ich, so ein Setup tatsächlich gar nicht fahren. Oder halt sagen, okay, ich bin da sehr straight, ich mag den und den Sound von Slash oder was auch immer.
Oder?
Dann fahre ich das halt, ne?
Ja, oder du hast halt, sag ich mal, wenn du jetzt ein Anfänger bist und du hast Unterricht bei jemandem, wenn du jemanden hast, der sich damit auskennt und sagt, hey, hör mal zu, spiel doch mal mit dem Sound so ein bisschen rum, bleib erstmal dabei, lern das erstmal ein bisschen kennen. Und vor allen Dingen, was ich da auch cool finde, wenn du halt vorher aus der analogen Welt kommst, dass du halt lernst, an der Gitarre gibt's ein Volume-Poti, da gibt's ein Ton-Poti, Picking-Dynamics, halt viele Dinge, die du einfach selber aus den Händen rausholen musst. Nicht aus irgendeinem Pedal oder irgendeinem Amp-Capture oder irgendwelchen Overdrives und so weiter und so fort. Weil letztendlich, was beim Hörer davon ankommt, ist nichts bis gar nichts. Wenn man mal ehrlich ist. Der wird niemals hören, ob du jetzt den Tube Screamer spielst oder ob du irgendwas anderes spielst. Das ist vollkommen, ist auch scheißegal eigentlich. Es geht um dich selber, dass du dich damit wohlfühlst und mit auskennst.
Ja, das ist richtig. Ne? Also, das war ja eins der Dinge, die mich so ein bisschen bei meiner Gitarre gestört hatten. Hatte ich auch schon mal gesagt, dass ich die ja ein bisschen umgebaut habe und so, dass mir da die Dynamik ein bisschen gefehlt hat, was aus der Gitarre herauskommt. Ne? Dass ich gezielt mit wie ich spiele, ein anderes, ja, Feeling will ich jetzt nicht sagen, aber so einen anderen Sound herausgeholt habe als das Flache, was ich vorher hatte. Aber das ist auch etwas, so eine Findung, die ein Anfänger gar nicht so beurteilen kann, ne? Das ist super schwierig. Also deswegen, also jemand, der einsteigt, geht nicht in dieses Rabbit Hole, ganz ehrlich.
Genau, ich würde sagen,
so lieber erstmal so 2-3 Jahre spielen und dann wisst ihr so langsam,
die ersten was drei fehlt, Jahre oder, ein ne? Amp, eine Gitarre, einfach durchziehen, erstmal üben, spielen. Und das Ding ist, es kommt ja irgendwann auch mal, ich meine, man hat dann ja auch Vorbilder, man versucht dann vielleicht auch mal ein bisschen zu klingen wie XY, wie Slash oder wie irgendwie. Und ja. Findet sich dann halt, indem man diese Sachen übt und erstmal guckt, okay, wie kriege ich das hin? Weil der Sound alleine macht's nicht, ne? Ich sag mal, gib jetzt Slash eine Strat, der klingt trotzdem nach Slash.
Ne? Richtig.
Weil es ist ja die Information, die man hört. Das ist genauso wie wenn du jetzt, du kannst Bohemian Rhapsody hören, kannst du auf dem Telefon hören. Die Qualität ist zwar nicht so geil, aber der Song bleibt derselbe.
Ne? Ja, dasselbe beim Gitarrenspielen. Brian May Sound finde ich super schwierig nachzubauen und zu spielen.
Geht nicht um, ja, aber halt ist halt aus seiner Spielweise, ist auch sehr speziell. Und das kommt dann ja später, wenn du die Spielerfahrung hast, dass du dann einfach schaust, was benutzen die denn? Und versuchst es dann in der digitalen Welt zum Beispiel durch Capturen oder durch Modeling halt versuchen nachzubauen. Und dann solltest du aber auch schon in der Lage sein, das auch so zu spielen, dass es authentisch ist.
Ja, das habe ich nie versucht. Ich habe nie versucht, irgendwie so einen Sound nachzuspielen, sondern immer eher, dass ich versucht habe, das Feeling.
Also ja, das meine ich ja damit. Genau.
Genau, also wie ich es fühle, wie wahrscheinlich die Person, die es spielt. Also das ist so ein bisschen blöde zu beschreiben. Aber dieses Feeling aufzufangen und selber zu transportieren, das war eigentlich immer eher so meine Intention, bestimmte Sachen zu üben, ne? Gar nicht mal genau 1:1 irgendwie das, der hat da jetzt den Mesa Boogie XY, den sich kein Mensch leisten kann, nachzuspielen. Ich habe immer nur zugesehen, dass der Sound in meinen Ohren gut klingt. Und das ist irgendwie, finde ich, das Wichtigste. Wahrscheinlich im Studio kriegst du den Kopf abgerissen, aber von einem Mischer oder so. Aber da würde ich mich dann, glaube ich, auf den Mischer verlassen. Ein bisschen.
Musst du. Live hast du keine andere Möglichkeit.
Da sind die Erfahrungswerte dann wieder an einer ganz anderen Stelle, ne? Also Sound im Studio.
Total.
Aber ich hab eine Frage.
Ja, bitte.
Benutzt du zum speziellen Üben andere Sounds? Also das mache ich nämlich beispielsweise. Also ich hab zum Beispiel, ich gehe teilweise beim Üben von schnellen Passagen, nehme ich tatsächlich den Drive ein bisschen raus, also den Gain ein bisschen raus, um die Seiten sauberer zu hören.
Sowas mache ich halt gerne. Ich spiele eh nicht mit so brutal viel High Gain. Ich versuche schon immer, für mich ist wichtig, der Amp muss immer irgendwie auch auf den Anschlag reagieren, er muss dynamisch sein. Ne? Mhm. Und dann übe ich halt lieber mit ein bisschen weniger Gain, ist deutlich schwerer natürlich auch und man hört halt auch mehr Fehler. Ist aber egal und wenn ich mich dann halt nicht gut fühle und live spiele, dann kann ich immer noch drauf. Pedal davor packen. Ja, exakt. Oder ein bisschen Delay oder sonst was.
Dafür sind Overdrives aber, da, Leute. Genau, dafür sind sie da.
Lass uns da nochmal kurz einen Bogen schlagen. Was ist denn zum Beispiel der Vorteil zwischen analog und digital? Was siehst du da Vor- und Nachteile? Was wären für dich da so ein paar Vor- und Nachteile?
Analog, jetzt auch Pedale und
Nee, lass uns mal über Amps reden.
Über Amps. Ja, ja. Ausfallsicherheit ist, glaube ich, nicht so gut. Und also wenn ich jetzt auf eine Röhre denke, die ist sehr davon abhängig, wie die Umgebung ist. Das heißt, ob es da kalt ist, warm ist und so, die hören sich dann anders an. Das ist ein Nachteil, den man halt mit einem Digital nicht hat. Es ist,
kann höchstens die
Festplatte jeder Röhrenamp klingt halt anders, auch wenn es das gleiche Modell ist. Das heißt, genau, wenn ein selbst wenn du zwei Röhrenamps mitnimmst auf die Bühne,
Toleranzen
wird der zweite anders klingen, wenn der eine kaputt geht. Und das sind definitiv Nachteile vom Röhrenamp.
Und ich verstehe auch viele.
Viel schleppen.
Ja. Ich verstehe auch viele, die dann sagen, die mögen das. Ne?
Ja.
Weil es halt so ein bisschen, es ist jedes Mal ein kleines Abenteuer, ne? Weil du halt nie weißt, okay, wie reagiert der Amp heute, wie zum Beispiel, mag jetzt ein bisschen utopisch klingen, aber wie ist jetzt der Strom da, wo du spielst? Hast du Schwankungen im Stromnetz?
Ja.
Weil es reagiert ja auf Strom, ne? Und wie anfällig sind die Röhren? Sind die noch gut? Ja. Und solche Geschichten halt, ne?
Ja, und es, ich kenne sogar Leute, die sich ganz bewusst amerikanische Amp-Modelle kaufen und sich dann Trafo dazwischen bauen, womit die dann die die Volt anpassen können, um den heißer zu machen und so ein Quatsch. Alter, das muss man alles schleppen und es ist anfällig. Es ist anfällig wie Sau. Wenn so ein Röhrenamp ausfällt, fällt der aus, ne?
Also ich mag beides, ne? Also
für mich ist das mag ich auch. Also das mal davon ab, ne?
Ich bin auch, ich würde auch niemals sagen versus. Ich finde das albern, weil am Ende des Tages sind es alles Werkzeuge.
Ja, das sind zwei Sachen. Ich finde, also wenn ich jetzt eine bestimmte Musikrichtung machen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel Postrock machen würde.
Was würdest du machen?
Postrock.
Postrock.
Ja, also so sphärische, ambient, gitarrenlastige Säuselmusik.
Ja.
Mit ein bisschen Heavy drin, ne? Das ist ein Bereich, da würde ich, wenn ich das wirklich richtig betreiben würde, auf ein analoges Setup gehen. Weil das ist ein Feeling, was mit drin transportiert wird. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich das so 1:1 mit digitalen Geräten abdecken könnte, ne? Und ich glaube, da ist das extrem wichtig, diese Dynamik auch im Spielgefühl zu haben und so. Und aber für andere Musik, für Metal, also für Standard-Metal oder so, ist das Quatsch. Ich weiß nicht, da brauche ich einen Gain. Also ich bin auch der Meinung, einen High-Gain-Sound ist einfacher zu basteln, als halt ein guter Drive-Sound, mit dem man viel machen kann. Na, aber da wäre ich glaube, ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, tatsächlich, Post-Rock wäre das Einzige, wo ich komplett analog fahren würde. Und ja, dann auch egal mit was für Pedalen, da würde ich, weiß nicht, ein Analog-Delay reinpacken. Kann meinetwegen auch nur ein paar Euro kosten. Umso billiger, desto geiler. So, ne? Möglichst mit dem, was man hat, so das, den geilsten Sound rauszukitzeln.
Darum geht's dann. Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Das wollte ich nämlich gerade auch noch sagen, weil am Ende des Tages ist es eigentlich egal, womit du auf der Bühne stehst oder im Proberaum oder zu Hause. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Setz dich damit auseinander, lern das Teil. Da ist immer eine Lernkurve. Ich vergleiche es immer wie das Spielen von einem Instrument. So, wenn du kannst dir jetzt eine super teure Ibanez kaufen oder eine Kaipo oder eine Music Man, wirst du dadurch zu John Petrucci oder Steve Lukather? Natürlich nicht.
Auf jeden Fall. So,
das heißt, du musst dich damit hinsetzen, ja, genau, hinsetzen und üben. Es fühlt sich vielleicht besser an, ja, okay. Und das ist dasselbe, egal welches Produkt du jetzt nutzt. Lern es kennen, lies die scheiß Bedienungsanleitung, das ist auch so ein Ding, weil einfach mal machen. Ich meine, die Leute machen sich Gedanken darüber.
Ja.
Guck dir Videos an, probier selber ein bisschen aus, lern das kennen, was geht nicht so gut. Und dann ist man eigentlich in der Lage, mit jedem dieser Geräte sehr gut zu klingen. Bis hervorragend.
Ja, so. Oder
alles andere ist dann so ein bisschen, was brauche ich zum Beispiel? Womit komme ich gut klar? Brauche ich ein Touch-Display? Brauche ich das? So, brauche ich eine sehr gute Qualität von den Effekten? Oder kriege ich das so hin, dass es dann im Mix trotzdem gut klingt? Das sind so Dinge, ich glaube, das ist eher ein Verkaufsargument. Oder wenn man jetzt drüber nachdenkt, ja, was kaufe ich mir denn jetzt? Kaufe ich mir jetzt einen Tone-X, kaufe ich mir jetzt einen Quad-Cortex, kaufe ich mir einen X-Effects? Das sind halt alles so Fragen. A, die Kosten. B, Convenience. Was ist für mich am leichtesten? Muss ich viel reisen? Bin ich nur zu Hause? Bin ich im Studio? Will ich die möglichst beste Qualität von bestimmten Effekten oder Amps haben? Und ich sag mal, aus allen Geräten, ich habe alle gehabt tatsächlich, ich habe das Helix gehabt, ich habe Squad Cortex, Rectal, Ampero, schieß mich tot, Line 6, alles. So, und ich kann dir sagen, du kannst mit allen Dingen super, super, super gut klingen.
Ja, ja. Ich habe tatsächlich letztens noch mit so einem alten, was war das, Line 6, diese Bohne mal gespielt und war erstaunt, wie gut das Ding klingt noch, ey.
Ja.
Na, das, und wie direkt dieses digitale Gerät auch angesprochen hat, lustigerweise. Ne? Also war ich auch ziemlich, hat mich ziemlich gewundert. Ne?
Und das ist auch so ein Ding von der analogen Welt, weil wenn du jetzt einen Amp nimmst und du weißt nicht, wie man ihn vernünftig einstellt, wird er nicht besser klingen. Im schlimmsten Fall sogar viel schlimmer. Ne? Das ist halt auch so, man sollte immer wissen, wie verhält sich der Amp? Auch da ist eine Lernkurve. Ne? Es gibt Amps, die sind einfacher einzuwählen. Und es gibt Amps wie zum Beispiel Mesa Boogie, wenn du dich da nicht auskennst und du drehst den Bass überhaupt höher als 1 oder 2, hast du schon ein Riesenproblem.
Das, ne? Das ist bei dem Wolf State damals war es tatsächlich so. Der hatte einen Sweet-Spot-Sound, hatte ich das Gefühl irgendwie. Ich habe den tatsächlich dann irgendwann nur noch clean gespielt und Pedale vorgepackt. Also Paul Gilbert-Style halt quasi nur den Clean-Kanal benutzt. Und den
Paul
Rest
Gilbert
halt
zum Beispiel ein super Beispiel. Ja. Na, wenn du jetzt da zum Beispiel so alte Videos anguckst, geil, was der spielt, wenn du mal nur auf den Klang achtest, würdest du erst denken, boah, das klingt eigentlich fürchterlich, aber es ist super geil, was er spielt und irgendwie passt das dann so perfekt zusammen. Weißt, und da sind wir wieder,
ist aber auch ein Tüftler, ne?
Quasi fast egal. Na?
Ja, gut, Paul Gilbert spielt ja analog Pedale größtenteils. Also
mittlerweile.
Oder Pedale an sich.
Ja.
Das ist, und er macht das, hat er mal gesagt, weil er spielt am liebsten Standardpedale und nicht Boutique. Weil er die im Notfall, wenn eins kaputt geht, in jedem Gitarrenladen nachkaufen kann. Ja, da merkt man, dass er viel tourt.
Ja, ne? Absolut, klar.
Oder ich weiß nicht, bei Petrucci war das, glaube ich, mit den Sounds so. Der hat mehrere FM9. Der hat die Rack-Teile, glaube ich, ne?
Ja, der hat die.
Genau.
XFX 3.
Eins auf Backup oder sowas.
Genau.
Ne? Und,
aber früher hat er ja auch. Der ist jemand, der sehr dahinterher ist. Ne? Das heißt, der guckt, der hat alle möglichen Amps ausprobiert. Mhm. Der hat einen riesen Rack, der kennt sich mit Effekten aus. Ja. Das ist auch eine Lernkurve. Der hat auch früher diese Tri-Axis-Geschichten gespielt. Ja. Und das ist auch eine Findungsphase auch, ne?
Ja. Das noch.
Stopp. Ein ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt. Auch immer so ein Argument. Viele sagen dann zum Beispiel, ja, digital alles geil, aber das klingt ja irgendwie alles gleich. So, da muss ich riesen gegenreden, weil das Ding ist, natürlich, wenn du jetzt das Preset 1:1 übernimmst, so wie es ist, ne, wer macht das schon?
Sind nix. Also Presets sind
immer selber einwählen.
Wie in der letzten Folge schon richtig gesagt wurde, sind eigentlich dafür da, mal schnell durch das Multi-Effekt oder was auch immer durchzugehen, zu hören, was kann das Ding, was gefällt einem und dann baut man sich das selber zusammen.
Absolut.
Ne, also das ist auch so ein Punkt mit Effektketten und also wie man was wie schaltet und sowas. Das ist halt auch ein Learning, womit man sich so ein bisschen auseinandersetzen sollte.
Ne? Genau.
Oder wie verkabel ich überhaupt dann mein Amp mit meinem Effektgerät und sowas sinnvoll mit, weiß nicht, gibt ja diese, wie heißt der, Four-Cable-Methoden.
Four-Cable, genau.
Ja, Four-Cable war es, genau. Ne, wie funktioniert das überhaupt und so? Und das sind so Sachen, das ist aber schon, ich sag mal, da muss man schon Bock drauf haben.
Ja, und vor allen Dingen der Vorteil, auch da muss man wieder tiefer einsteigen, aber du hast halt digital die Möglichkeit, solche Dinge zu machen, die du analog niemals machen könntest oder mal eben schnell machen könntest. Ne? Natürlich kann man dann gucken, okay, wie klingt denn der Chorus, wenn er davor oder dahinter ist? Das kann man schnell umbauen, relativ schnell. Aber digital musst du einen Mausklick einmal zur Seite schieben, um einfach mal so einen Höreindruck zu bekommen. Und es kann ja irgendwann mal sein, dass der Punkt kommt und sagen wir, du spielst digital und merkst, ja, ich habe das jetzt alles, aber irgendwie spiele ich immer nur eine bestimmte Art von Amp. Dass du dann sagst, weißt du was? Einen kaufe ich mir. Genau. Und dann hast du vielleicht auch deinen Sound gefunden und musst nicht vorher irgendwie 5000 Röhren-Amps kaufen, um festzustellen, dass irgendwie noch nichts dabei gewesen ist. Also ich finde, auch da ist digital ganz geil, weil du halt dir erstmal ein Bild machen kannst und dann sagen kannst, okay, ich möchte das in analog haben, einfach weil ich es cool finde, das zu haben. Ja,
weil es geil ist und weil ich vielleicht noch ein bisschen feiner am Sound arbeiten will.
Genau.
Ich meine, ich kann ja dann wiederum hingehen und wenn ich ein bisschen Skills dazu habe und diese meinen eigenen Sound dann capturen.
Zum Beispiel.
Ja, das ist halt wieder so ein Ding, wo man sich lange mit beschäftigen muss und
es ist wahrscheinlich halt, man kommt nicht drum rum. Es gibt keine Shortcuts, auch da nicht. Ja. Auch Thema Sound. Ne? Das ist auch so ein.
Aber ich glaube, wenn man nicht gerade sowas wie so einen XFX oder sowas kauft, kommt man relativ einfach erstmal rein, bevor man in die Details eigentlich geht. Ne? Das finde ich eigentlich, also
deswegen sage ich
das mag ich
Anfang,
beim Tonex.
Ja,
ne?
Ja genau.
Der Tonex ist für mich eigentlich nur ein Verstärkerersatz. Ich benutze den wie einen Verstärker, wie ich früher meine Verstärker benutzt habe, also das Pedal jetzt. Ne? Mhm. Und ich benutze meine Pedale, so wie ich die auch vor einem normalen Verstärker oder in den Effektweg nutzen würde.
Genau.
Nur, dass ich halt da die Möglichkeit habe, mal ein bisschen hin und her zu spielen. Und genauso benutze ich das. Und das ist so eine Mischung aus Analogpedalen und dem Tonex und so. Und ich finde, das verbindet irgendwie diese beiden Welten ganz schön. Ne?
Total.
Aber als ich jetzt die letzte Folge mit euren Delays und so gehört habe und ich gehört habe, wie schön die Presets von dem XFX klingen, ist das schon beeindruckend gut, was da rauskommt.
Meistens die Effekte.
Ja, das war, ja, also klar. Manche waren ja wirklich Hammer, wo ich dachte, das klingt wirklich.
Also das habe ich hatte ja gestern, geil, ja. Hatte gestern meine erste Probe tatsächlich mit dem Fractal.
Ah ja, erzähl mal.
Es war gigantisch. Ne? Also gerade, war sehr erstaunt, wie unfassbar gut es sich, ich habe vorher natürlich ein bisschen rumgetweakt und mir so meinen Sound eingestellt, so nach den üblichen Methoden, wie ich das mache. Und super dynamisch, perfekt im Bandmix. Der andere Gitarrist hat sich die Gitarre genommen, hat auch mal gespielt, meinte, boah, unfassbar. Natürlich ja. Ist es nicht aber ganz so halt vom Spielgefühl her, ja, natürlich. Spielgefühl im reinen Röhrenamp, da können wir gleich auch noch mal ganz kurz das anschneiden, ist auch noch mal ein anderes, aber es war perfekt. Die Effekte gigantisch gut, also
ja, die Latenz ist auch vorbildlich bei dem Gerät, ne?
Ja, das sprechen das wir wirklich von, keine Ahnung, ja. ich weiß noch nicht mal.
2-3 Millisekunden.
Wenn überhaupt. Ich meine 2,2 oder so, wenn du vielleicht ganz viel drin hast in dem Preset oder Sounds benutzt. Aber
der Tonex ist aber auch ganz geil, der ist unter 3 Millisekunden.
Ja, naja, das Pedal ist, glaube ich, 3, achso, kann sein, dass das ein bisschen upgrade wurde.
Mit den Updates sind
noch geiler ist es. Noch geiler ist es, wenn du das Tonex One hast. Das hat noch geringere Latenz, minimal.
Ach, guck an.
Ja, was noch mal ein bisschen direkter, das merke ich tatsächlich. Den Unterschied merke ich da zwischen dem Tonex Mini und dem normalen Pedal. Auch wenn es nur ganz gering ist, aber da bilde ich mir das zumindest ein, das zu fühlen.
Ja? Aber du, also du im Proberaum hast du jetzt aber wirklich nur das reine FM9 benutzt.
Das FM9, aber natürlich über meine Gitarrenbox, dasselbe Setup. Also ich bin wieder in den also Class D Amp. Ja, genau dasselbe. Wieder IA. Hab mir den Sound hier über Monitore gemacht, dass es geil klingt. Im Proberaum über die Box. Ich weiß ja, welche IRs ich benutze. Ich weiß, wie es dann im Proberaum klingt. Wenn ich das hier über meine Boxen höre, klingt es manchmal ein bisschen. Das ist halt dieser Effekt. Ne? Da würde ich mir wünschen, ein bisschen mehr Bass, ein bisschen mehr Höhen, weniger Mitten. Ne? Aber das ist halt die Falle. Ne? Und das heißt, wenn ich hier spiele im Studio, da nehme ich mir, gerade wenn ich nicht so laut spiele, nehme ich mir andere IRs, wo ich weiß, die funktionieren leise gut, die klingen leise, machen mehr Spaß zu spielen. Das ist dann
ich
auch
so. Ich meinte ja anpassen.
Oder du nimmst einfach einen Equalizer. Mein Gott, nimmst du das und dann schaltest du dir bei Cubase einen Equalizer rein oder kannst du es auch beim FM9, kannst du dir danach so einen Equalizer machen und schiebst du das ein bisschen, dass es so in dem Fall für dich passt und deine Ohren gewöhnen sich da relativ schnell dran.
Du musst ja jetzt dann auch weniger schleppen. Also du
wahrscheinlich, genau. Ne? Und was ich gestern auch probiert habe, weil ich mag ja auch analoge Overdrive-Pedale, ich habe jetzt hier dieses Rodenberg Steve Lukather-Pedal davor geschaltet und muss wirklich sagen, dass ich noch kein digitales Gerät hatte, was analoge Pedale so gut annimmt. Das war wirklich der Hammer. Also wirklich,
ich fand das jetzt schon beim Tonex.
Beim Tonex ist cool, aber beim XFX ist das der Hammer. Oder FM9. Nochmal einen Ticken besser.
Da liegen halt auch nochmal 2000 Euro dazwischen, ne?
Das darf man alles nicht vergessen. Und ich glaube auch tatsächlich, so eine Einheit ist für jemanden, der weiß, was er machen möchte. Das heißt, du kannst hier niemanden, der anfängt mit digital, würde ich niemals empfehlen, sich ein Fractal zu kaufen, weil es ist halt echt nicht so ohne, ne?
Was ich mir aber mal so vorstelle, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ich mache jetzt Bostrock, da brauche ich halt wirklich geile Delay-Pedale und Hall und all so ein Kram. Da bin ich locker bei 1600, 1700 Euro alleine für die Pedale.
Dann und hast noch die noch, Kabel, hast die Anfälligkeiten.
Die Kabel müssen gut sein, genau. Das musst du alles rein und du brauchst noch ein Amp und du brauchst noch XYZ. Da bist du locker auch beim Preis von so einem FM9.
Guck dir zum Beispiel mal Duisel Zepper an. Der hat ja, wenn der live spielt, hat er früher Kühlschränke gehabt von analogen Sachen. 2 oder 3, wenn nicht sogar noch mehr, um jetzt quasi, um damals die Sounds nachzuempfinden von seinem Vater.
Ja, alles
Mögliche. Alles Mögliche. Geil. Der benutzt jetzt auch zwei XFX 3, glaube ich. Weil er auf jeder Seite irgendwie andere Effekte dann teilweise auch hat. Das ist schon sehr crazy shit. Das muss man ja auch nicht machen. Nee. Ich bin zum Beispiel auch nicht so jemand, der 1000 Effekte braucht, aber mir ist wichtig, dass die Qualität der Effekte halt geil ist. Ich will ein geiles Delay, ich will einen super Hall haben, das ist mir wichtig.
Ja. Das ist zum Beispiel bei Tonex ist mir aufgefallen, dass mir der Delay und der Reverb, das ist ja mittlerweile eingebaut.
Oh, der Update, Reverb ist geil, der Plate Reverb ist super. Ja. Oh, der ist schon gut. Doch, der ist schon gut.
Ja, ich habe bisher meist mit dem Delay rumgespielt und ich muss sagen, dass mein externes Delay doch, also ich habe ja den Flashback.
Ja gut, du darfst ja eine Sache nicht vergessen. Das ist ja zusätzlich als Free Upgrade dazugekommen.
Genau,
das viele gewünscht haben.
Alles mit.
Genau, und das ist jetzt nicht, wie andere Companies das machen, dass du da nochmal schön blechen musst, um irgendwas zu bekommen, sondern das schenken die quasi. Ne? Ja, genau, exakt. Exakt. Und dafür finde ich das echt schon sehr brauchbar. Ne?
Ja, ja. Das nee, aber, ja klar, ich meine, was man hat, hat man. Also ja. Man muss es, ne, muss es ja nicht nutzen. Aber mir ist aufgefallen bei bestimmten Delay-Effekten, es klingt schon mit diesem Flashback, was ich da habe. Ich habe ja so ein Flashback, was das Einzelpedal, nicht dieses riesige Teil. Ne? Das klingt schon ziemlich geil damit. Ne? Und was ich aber, den Chorus da drin finde ich eigentlich schon wieder ganz gut, muss ich sagen. Und ja. Also ich bin da sehr zufrieden mit.
Das ist die Hauptsache. Genau, solange du deinen Sound hinbekommst, den du dir vorstellst, ist das doch das ist sehr gut.
Ja, vielleicht fassen wir noch mal ein bisschen zusammen.
Ja, genau.
Würde ich sagen, also mein Setup wäre jetzt, also für mich, ich sage jetzt einfach mal, wie ich das jetzt aktuell zu Hause habe, als Zusammenfassung. Ne, ich habe hier ich spiele meist natürlich über den Rechner, über VST-Plugins und so. In den meisten Fällen. Aber ich habe auch das Pedal, was ich auch direkt an den Rechner anschließe. Und was habe ich davor? Ich habe ein einfaches Overdrive davor. Ich habe den Tone-X. Und ich habe das Delay. Das Einzige, was mich jetzt noch ein bisschen stört, und vielleicht die Frage musst du mir unbedingt noch beantworten.
Ja.
Wie kriege ich diesen Output vernünftig hin? Weil der Output vom Tone-X ist sehr, sehr leise.
Ja, ja, ja.
Und
genau.
Dem fehlen gefühlt 20 dB.
Absolut. Also ich würde zum Beispiel so machen, wenn du nur zu Hause über einen Rechner spielst, nutz die Software, dafür ist sie da.
Das ja, so habe ich es jetzt
exakt
gemacht.
Dasselbe.
Ich habe den voll aufgedreht.
Auf dem Pedal ist genau dasselbe drauf. Trotzdem, es gibt auch, weiß nicht, ob den jemand kennt, Leo Gibson heißt der, glaube ich. Genau, der macht auch immer so
der
Vergleiche.
Leo Gibson.
Immer so Vergleiche und solche Geschichten. Und es ist halt so, auch die Software klingt noch mal einen Ticken besser, oder anders als die Hardware. Das sind jetzt
so,
wirklich minimale Nuancen. Also wir reden jetzt nicht von Weltenunterschieden. Das ist, da muss man schon sehr feine Ohren auch haben, um das zu hören, sage ich jetzt mal.
Ja.
Im Mix
also,
hinterher. So, im Mixer hast du es sowieso nicht mehr. Ne?
Also mein nächster Weg, wie ich das hier, ich werde mir auf jeden Fall da auf jeden Fall.
Genau, lass uns darüber kurz noch sprechen.
Ne? Ich würde das jetzt auf jeden Fall noch irgendwann erweitern wollen, um halt einen Booster, den ich hinten dranhänge. Also sehr neutralen.
Das wollte ich dir gerade sagen, weil du brauchst gut 10 bis 15 dB, musst du da schon anpusten. Ja, ja, das ist ein sehr, sehr schwaches Signal, was da rauskommt. Ja. Es kommt drauf an, was du für ein Power-Amp hast. Wenn du ein Power-Amp hast, der das zum Beispiel die FryAd Power Station, eine Röhrenapplikation, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber mit dem Harley-Benton-Teil, Harley-Davidson-Teil,
Harley
da musst
Davidson.
Du halt, brauchst mehr Pegel, wenn du mit einem lauten Schlagzeuger mithalten willst.
Also das wäre so mein Weg. Ich würde tatsächlich das auch so machen. Ich würde einen Booster noch zwischenschalten. Ich liebäuge ja auch mit dem Class D-Amp, weil hier meine Combo, die hat auch sowas ähnliches. Das funktioniert ganz gut, aber halt so leise.
Jetzt könnte man einmal ganz kurz das Argument noch einwerfen, man könnte jetzt vom Röhren, man könnte ja auch theoretisch in den Return vom Röhrenamp gehen und da die Endstufe nutzen, gibt es nur einen gewaltigen Nachteil, zumindest wenn es ums Thema Captures geht, wo quasi die Endstufe mit da drin ist, weil du hast dann zwei Endstufen, die miteinander kollabieren.
Ja,
das kann nicht geil klingen.
Ja, bei mir geht's so halbwegs, ne? Also,
es kommt auf die Lautstärke drauf an. Das ist da.
Also
das
zu
wieder,
Hause
das,
passt.
Genau. Zu Hause klingt das super und dann machst du es halt laut und dann hast du halt diesen Effekt.
Ja, dann kommt dieses, kommt der Bass unten rum und ja. Ne, genau, das wäre so mein Weg und mit dem Impulse Responses bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich die extern mache. Aber wahrscheinlich, wenn ich irgendwann im Proberaum, also wenn das kommt, ich hoffe ja, dass ich irgendwann mal dieses Jahr ein paar Leute finde, mit denen ich mal Musik machen kann.
Unbedingt.
Dann würde ich da wahrscheinlich auch drüber nachdenken, das zu splitten und so. Das ist schon eine gute Idee. Ich finde, und der Ansatz von Fabian, finde ich, ist auch nicht so kostenintensiv wie andere Ansätze.
Kannst dir natürlich auch eine super tolle Full-Range-Box kaufen.
Ja, aber
Preis-Leistung. 600, 700 Euro, dann bist du ungefähr auf demselben Niveau. Ne?
Ja, eben. Also und ich bin variabler mit allem. Deswegen, ich bin ja immer so ein Preis-Leistungssucher und deswegen bin ich auch auf Sonex gekommen. Das klingt einfach gut für das.
Absolut.
Für die 350 Euro mittlerweile, ne? Ich habe noch 500 bezahlt.
Ich habe auch am Anfang sehr viel bezahlt. Ja, ja, das ist Einsteigspreis und so. Aber wie gesagt, ich habe damit fast, weiß gar nicht, ob es anderthalb oder zwei Jahre sind, gespielt und war nie glücklicher und zufriedener. Also das ist tatsächlich
Ich bin mal
so
gespannt, wie es mit deinem
Konzept ja, natürlich, das wird sich dann in Zukunft zeigen, aber bisher habe ich eigentlich nur Vorteile davon gehabt. Ja, also ich bin mir da sehr sicher, dass das auf jeden Fall, ich kann ja mehrere Setups nutzen. Das ist ja der Vorteil, wenn du mehrere Sachen hast, probierst du einfach mehrere aus. Warum nicht?
Wir können alle in diesen Rabbit Hole hineingehen.
Nee, für mich ist das kein Rabbit Hole. Ich weiß, was ich will und ich weiß, welche Sounds ich brauche. Ich bin jetzt auch nicht mehr so ein Typ, der ständig neue M-Typen, auch in dem Fractal, ich habe jetzt nicht alle M's ausprobiert, sondern ich habe einfach geguckt, was mag ich. Das sind halt meistens Marshall-Sounds, ich mag auch ein bisschen Boogie-Sounds, ein paar coole, clean Sounds noch finden. Und dann muss ich mir nicht jeden einzelnen Amp anhören, weil es ist mir eigentlich vollkommen Wumpe.
Warum auch? Ne? Es sei denn, du hast jetzt gerade mal Bock auf ein AC30 oder sowas.
Ja, mag ich auch sehr gerne.
Wenn du da gerade Bock drauf hast, dann guckst du aber dann in dem Moment danach. Ne?
Ja, dann ist das aber Spielerei, wenn ich wirklich Zeit habe. Ne? Ich weiß, was ich in der Band brauche. Das finde ich viel wichtiger. Zwei Bandprojekte, da weiß ich, was ich da brauche. In der einen Band brauche ich auf jeden Fall Marshall, nichts anderes, das passt schon. Und in der Deutschrockband, da kann ich dann auch schon mal ein bisschen ausprobieren und gucken, was passt. Ne?
Ja, cool. Aber was mich mal interessieren würde, ob unsere Zuschauer, was die so benutzen, das wäre mal spannend, ne? Also wir gerne auch mal in den Discord-Channel, die Mädels und Jungs, die gerade zuhören, schreibt ruhig mal rein, was ihr so nutzt und wie das bei euch so aussieht, was ihr für Probleme habt.
Unbedingt,
da kann man sicherlich gut drüber diskutieren, ne? Also Links findet ihr in der Shownotes zum Discord-Channel. Ihr könnt aber natürlich auch überall anders uns kontaktieren, ne? Facebook und Co.
Genau, lasst eine gute Bewertung da, 5-Sterne-Review.
Ja, ey, das macht sonst immer der Justin, ne?
Genau. Kauft unsere Kurse, Zen auf Speedpicking und natürlich meine Improvisationskurse. Schaut auf meiner Website vorbei und auf Justins.
Nein, aber ich würde mich echt freuen, wenn wir mal ein paar Diskussionen darüber führen können.
Absolut. Weil
aktuell geht das richtig cool ab im Discord-Channel.
Ja,
ist gut. Ist wirklich viel, viel Unterhaltung mittlerweile.
Ich bin da immer noch so ein bisschen verhaltener, was das Kommentieren angeht, aber ich gucke meistens schnell durch und bin dann echt
Wir haben das Link-Problem jetzt auch gelöst. Wir hatten einige Anfragen, wo es Probleme gab mit den Einladungslinks. Und wir haben jetzt einfach so eine Standard-Link erstellt, wo wir notfalls den Einladungslink nochmal verändern können. Aber überall ist das jetzt immer richtig verlinkt. Also von daher, wenn irgendwas ist, immer einfach anschreiben und kommt rein und sagt Hallo.
Unbedingt.
Ja. Also in diesem Sinne.
Ja. Macht's gut, Leute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns. Danke dir, Robin, fürs Podcasten. Ne? Ja, nächstes Mal natürlich wieder mit unserem Host.
Yes.
Alright.
Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.